Und dann kann es natürlich auch damit enden, dass es einen massiven Kopfschmerz gibt. Dann bin ich meistens den Tag voll ausgenockt und muss auch starke Schmerzmittel nehmen. Oder die andere Variante ist, dass ich nachts einfach aufwache und dann kann man nichts mehr machen. Dann hat man einfach nur Schmerzen, hofft, dass kein LKW durch die Straße fährt, weil das verstärkt dann den Schmerz auch wieder. Ich versuche dann zu schlafen, weil das meistens so ein bisschen die Erlösung ist und es verschwindet normalerweise so nach 4, 5, 6 Stunden auch wieder.
Das sagt Thomas. Er leidet an Migräne und er hat mir für diesen Podcast davon erzählt. Die Attacken, die treffen ihn immer völlig überraschend und vielleicht kennt ihr das ja auch, diese Migräne-Momente, die euch komplett lahmlegen. Oder vielleicht habt ihr öfter, jetzt in Anführungszeichen gesprochen, nur Kopfweh. Kopfschmerzen mit all ihren Spielarten sind keine Seltenheit und deswegen dreht sich in dieser Folge alles um genau das Thema. Dafür habe ich mit der Neurologin und Kopfschmerzexpertin Professor Dr. Dagny Holle-Lee gesprochen. Ich wollte zum Beispiel von ihr wissen, welche Kopfschmerzarten gibt es überhaupt und welche Fragen bei der Kopfschmerzforschung sollten ganz dringend mal beantwortet werden. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten.
Pochend, stechend oder ein Dauerzustand? Kopfschmerzen können sich sehr unterschiedlich bemerkbar machen. Bei manchen Leuten tut das Gesicht weh, andere haben Schmerzen am Hinterkopf oder hinter den Augen. Grob gesagt können eigentlich alle Regionen oberhalb vom Hals wehtun. Ich habe gelesen, dass Kopfschmerzen die häufigste neurologische Erkrankung sind. Klingt dramatisch.
Häufigkeit heißt ja immer noch nicht, dass es die schwerste neurologische Erkrankung ist. Das ist es sicherlich nicht. Und es gibt bei Kopfschmerzen eben ein ganz weites Spektrum. Es gibt Menschen, die schwer krank sind mit Kopfschmerzen. Und dann gibt es die, die einfach mal Kopfschmerzen haben. Dann ist das unangenehm, aber dann hat es gar keinen großen Krankheitswert.
Sagt Dagny Holle-Lee. Sie leitet das Westdeutsche Kopfschmerzzentrum am Universitätsklinikum Essen. Es gibt sehr viele verschiedene Varianten von Kopfschmerzen. Und bei der Frage, wie viele denn? Tja, da bin ich ein bisschen auf verschiedene Angaben gestoßen. Bei meiner Recherche habe ich zum Beispiel ganz oft die Zahl 200 gelesen. Aber ich habe auch kleinere und größere Zahlen gefunden. Und einig waren sich eigentlich alle nur, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Varianten. Wie behält man da als Medizinerin oder Mediziner eigentlich den Durchblick?
Also es ist so, dass die Neurologen generell sehr strukturierte Menschen sind und die haben sich auch für Kopfschmerzen eine sehr schöne Klassifikation überlegt. Das ist die internationale Kopfschmerzklassifikation, die sogar weltweit gilt. Und da ist im Prinzip für fast jeden Kopfschmerz genau aufgeführt, wie die Symptome sind und wann man die Diagnose stellen kann. Das ist auch deswegen so wichtig, weil die meisten Kopfschmerzerkrankungen, ich nenne es immer Softwarestörungen sind. Das heißt, wir haben keine Biomarker oder so wie bei anderen Krankheiten, wo man einfach einen Blutwert misst und es dann zuordnen kann, sondern wir müssen uns allein anhand der Anamnese, also das, was Patientinnen und Patienten erzählen, orientieren und dann die Diagnose stellen. Und deswegen sind diese Kriterien vielleicht noch mal wichtiger als bei anderen Erkrankungen.
Dabei ist es im Alltag so schön einfach. Ich fühle mich nicht so gut, ich habe Schmerzen im Schläfenbereich oder hinter der Stirn vielleicht. Ja, und dann sage ich zu meinen Freunden, oh, nee, du, heute bin ich mal raus, ich habe echt Kopfschmerzen. Und dann wissen alle, was gemeint ist. Jetzt kenne ich aber auch viele Menschen, die sagen, dass sie immer wieder Migräneattacken haben. Und klar, da liegt eine Frage sofort auf der Hand. Was ist denn der Unterschied zwischen Migräne und Kopfschmerzen?
Also ich glaube, dass das, was Sie unter Kopfschmerzen verstehen, dass das schon eine Migräne ist. Weil dieser Spannungskopfschmerz als Alternative wäre etwas, wo Sie gar nicht drüber nachdenken. Das ist sowas wie mal am Knie irgendwie drückt oder zieht. Das ist nichts, woran man sich erinnert oder wo man nachdenkt, was dann wirklich passiert. Wenn wirklich ein Kopfschmerz entsteht, wo Sie drüber nachdenken, sich dran erinnern können, sich fragen, was ist denn das jetzt, dann ist es meistens eine beginnende Migräne. Und bei der Migräne muss man immer wissen, die ist nicht bei jedem gleich schlimm. Also die schlimmsten Migräneattacken sind stärkste Schmerzen, Übelkeit, Unterbrechen und man muss sich in ein dunkles Zimmer legen und man kann wirklich nichts anderes machen. Aber es gibt auch leichtere Migräneattacken. Da ist einem vielleicht ein bisschen übel und man hat einen Kopfschmerz, mit dem man aber durchaus noch zur Arbeit gehen kann. Aber man fühlt sich irgendwie ein bisschen beeinträchtigt. Das heißt, das ist ein ganz weites Spektrum, wie so eine Migräneattacke aussehen kann. Und gerade die Menschen, die nicht diese schwersten Attacken haben, wissen ganz häufig gar nicht, dass es sich eigentlich um eine Migräne handelt.
Neben den eben schon erwähnten Symptomen bei einer heftigen Migräneattacke haben manche Betroffene auch etwas, das sich Migräne-Aura nennt. Auch Thomas kennt das. Bei ihm kündigt die Aura eine Migräneattacke an.
Das geht dann meistens so, dass es wirklich einen blinden Fleck bei mir im Sichtfeld gibt. Wenn ich geradeaus gucke, sehe ich nichts mehr. Und dann weiß ich schon, ich sollte schnellstmöglich heim oder mich schnellstmöglich hinlegen, die Augen zu machen und versuchen, nichts um mich rum zu haben, weder Ton, Bild, also einfach Ruhe. Und dann geht es normalerweise innerhalb von einer halben Stunde wieder so weit, dass ich sehen kann.
Und wenn er Glück hat, dann ist es damit auch überstanden. Wenn nicht, kommen danach die Schmerzen. Es gibt übrigens noch andere Varianten bei einer Migräne-Aura. Manche Menschen haben dann ein Flimmern vor den Augen oder sie können zum Beispiel nicht richtig sprechen oder sich bewegen. Das kennt Thomas zum Glück nicht, aber dafür wirken sich seine Migräneattacken oft noch am nächsten Tag aus.
Meistens ist es so, dass ich einen Tag später massive Lärmempfindlichkeit und Stress entwickle, wenn ich Lärm im Umfeld habe. Du wirst auch gerade merken, ich bin heute im Homeoffice genau aus diesem Grund. Weil wenn zu viele Leute im Hintergrund zum Beispiel sprechen oder man im Großraumbüro sitzt oder sonst irgendwas, das macht dann bei mir eine innere Unruhe und es geht dann leider so weit, dass die Kollegen meinen, ich würde gemein werden oder nicht so freundlich gucken oder sehr genervt wirken. Und das stimmt auch dann teilweise sogar. Dann bin ich sehr genervt.
Wenn uns ein Kopfschmerz quält, dann fühlt es sich so an, als würde das Gehirn selbst wehtun. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Unser Gehirn, das hat gar keine Schmerzrezeptoren. Wenn man es zum Beispiel bei einer OP piekst, dann kann das zwar Konsequenzen haben, aber Schmerz gehört nicht dazu. Wenn es im Kopf wehtut, dann spüren wir eine Entzündung an den Hirnhäuten. Das sind insgesamt 3 Schichten und die ummanteln das komplette Gehirn. Und bei der räumlichen Nähe, da ist es ja kein Wunder, dass es sich für uns dann so anfühlt, als würde das Gehirn selbst schmerzen. Leider ist übrigens noch nicht klar, was eine solche Entzündung genau auslöst. Was man bisher weiß, manche Hirnteile, die werden plötzlich aktiver. Vor allen Dingen im Hirnstamm ist das der Fall. Und diese Teile, diese Regionen, die schütten dann bestimmte Botenstoffe aus, die dazu führen, dass an den Hirnhäuten eben eine Entzündung entsteht. Und das Ergebnis? Der Schmerz kommt vorbei.
Hallo, hier bin ich wieder. Hast du mich vermisst?
Abgesehen von der Frage, was genau wehtut bei Kopfschmerzen, gibt's noch ein anderes häufiges Missverständnis bei dem Thema. Und das lautet, wenn der Nacken verspannt ist, dann kann das Schmerzen im Kopf auslösen.
Die Tatsache ist aber, dass die Migräne eigentlich im Hirnstamm ja entsteht. Da entsteht die Aktivierung und die Schmerzfasern reichen bis in den Schulter-Nackenbereich. Und deswegen wird das so wahrgenommen, als sei das hier hinten. Aber eigentlich ist das Problem eben im Kopf. Und das Problem ist natürlich, wenn man denkt, das ist der Nacken, dann geht man zum Orthopäden oder lässt sich einrenken und macht irgendwelche osteopathischen Manöver. Und das nützt natürlich alles nichts, weil die Ursache einfach nicht im Nacken dann liegt.
Wenn ihr übrigens zu den Glücklichen gehört, die das Problem Kopfschmerzen, egal in welcher Form auch immer, wenn ihr das gar nicht kennt, dann freut euch einfach. Wenn ihr zu den anderen gehört, so wie ich, das hier sind unsere Risikofaktoren.
Also der größte Risikofaktor sind Eltern, die auch schon Migräne oder Kopfschmerzen hatten, weil man vererbt seine Anfälligkeit für Migräne. Also wenn beide Eltern zum Beispiel Migräne haben oder hatten, dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass die Kinder das erben. Das heißt, man kommt eigentlich schon mit einem Migränegehirn auf die Welt und dann spielen aber natürlich noch andere Faktoren eine Rolle. Also Stress beeinflusst Kopfschmerzen negativ, die Hormone spielen eine ganz wichtige Rolle. Der Lebensstil spielt eine ganz wichtige Rolle. Ernährung wird meistens überschätzt, aber natürlich wird es auch eine Rolle spielen, was man isst und was man nicht isst.
Beim Stichwort Migräne müssen wir ganz kurz auch mal über den Ausdruck zentrales Nervensystem reden. Mit dem Ausdruck ist die Kombination von Gehirn und Rückenmark gemeint. Das zentrale Nervensystem, ohne das könnten wir gar nicht, das sorgt zum Beispiel dafür, dass wir unsere Bewegungen kontrollieren können. Oder es ermöglicht uns, dass wir sprechen, denken, fühlen, uns erinnern. Es ist ganz kurz gesagt der Dirigent für die verschiedenen lebenswichtigen Systeme in uns. Und dazu gehören zum Beispiel auch der Hormonhaushalt und natürlich die Organe. Das zentrale Nervensystem ist ebenfalls wichtig beim Verarbeiten von dem, was wir wahrnehmen. Und das ist jetzt der Knackpunkt bei Migräne.
Man stellt sich das bei der Migräne so ein bisschen vor wie eine Filterfunktionsstörung. Also wir müssen uns ja ständig als Menschen gegen Außenreize abgrenzen, damit nicht zu viel reinkommt. Und gleichzeitig muss natürlich einiges reinkommen, damit wir überhaupt mit der Außenwelt kommunizieren können. Und bei der Migräne scheint es so zu sein, dass die Filter zu offen sind. Also wir nehmen Licht zu stark wahr, dann Geräusche zu stark wahr. Das kann natürlich auch ein Vorteil sein, weil das häufig Menschen sind, die alles im Raum mitbekommen, jede Änderung mitbekommen, sehr viel einfach von der Umgebung wahrnehmen. Und das kann mal ein Vorteil sein. Es kann aber dann auch, wenn es zu viel wird, in Migräneattacken münden.
Jetzt ist eben das Stichwort Migräne-Gehirn gefallen. Ein Migräne-Gehirn, kann man sowas eigentlich direkt erkennen als Migräne-Gehirn? Also sieht das irgendwie anders aus als ein Nicht-Migräne-Gehirn? Das habe ich die Expertin gefragt und sie meinte, naja, wenn wir uns das Gehirn von einer einzelnen Person anschauen, nö, dann geht das nicht. Es gibt da aktuell keinen Test und kein Verfahren, mit dem man auf Gehirnbildern sehen könnte, aha, dieser Mensch, der hat immer mal wieder Migräne. Denn wenn wir das Gehirn mit einem Computer vergleichen, dann sind die Schmerzen kein Hardwarefehler, den man sehen kann, sondern eher eine Softwarestörung. Das heißt, irgendwas mit dem Programm stimmt nicht so richtig. Und das kann man beobachten, wenn man gruppenweise Menschen mit und ohne Migräne miteinander vergleicht.
Und was man da finden kann, ist ein sogenanntes Habituationsdefizit. Das heißt, Habituation wäre, wenn ein Reiz mehrfach präsentiert wird, dann weiß das Gehirn irgendwann, ist nicht mehr wichtig, brauche ich nicht mehr darauf zu reagieren. Also in der Realität, hier wird draußen gebaut vor der Tür, es hämmert die ganze Zeit und irgendwann hört mein Gehirn das einfach gar nicht mehr und irgendwie nehme ich es gar nicht mehr wahr. Das Migränegehirn kann das aber nicht, sondern das Migränegehirn präsentiert diesen Reiz immer weiter. Deswegen merken das einige Patienten dann auch zum Beispiel, wenn im Haus irgendwie ein Wasserhahn tropft oder wenn es komisch blinkt oder so. Das macht die komplett irre, weil das eben nicht weghabituiert. Deswegen sind die gegenüber diesen Sachen eben empfindlicher und das kann man auch nachweisen in Studien. Das Gehirn habituiert schlechter.
Bei Befragungen, zum Beispiel durch das Robert-Koch-Institut, da kam heraus, dass mehr Frauen als Männer unter Kopfschmerzen leiden. Bei Kindern gibt es noch nicht so den großen Unterschied, sagt Dagny Holle-Lee. Das ändert sich dann aber mit der Pubertät. Vor allen Dingen bei Migräne sind die Fallzahlen bei Frauen deutlich höher.
Und das kommt vor allem durch Hormone zustande. Geschlechtshormone spielen eine ganz wichtige Rolle. Deswegen gibt es auch menstruell getriggerte Migräne oder während der Schwangerschaft verändert sich's, mit der Menopause verändert sich's, weil eben einfach Hormone eine ganz wichtige Rolle spielen.
Okay, und wie genau hängen jetzt die Hormone mit den Schmerzen zusammen?
So genau wissen wir das noch gar nicht, aber wahrscheinlich ändern die Hormone und gerade Hormonschwankungen etwas an der Empfindlichkeit des Gehirns. Also einfach, wie schnell kriegt das Gehirn Migräne oder entwickelt das diese neurogene Entzündung? Und daran scheinen diese Hormone einfach eine ganz wichtige Rolle zu spielen. Und je stabiler die Hormonsituation ist, desto weniger spielen Hormone eine Rolle. Aber deswegen sind Phasen bei der Frau, wo sich viel ändert, also in der Pubertät, wenn es durcheinander geht, in der Perimenopause, also wenn es wieder aufhört, aber auch viel durcheinander geht, eine ganz wichtige Rolle, wo dann die Migräne häufig schlechter wird. In der Schwangerschaft dagegen meistens deutliche Besserung. Die meisten sagen bezüglich der Migräne die beste Zeit ihres Lebens, weil es plötzlich ganz aufhört.
Bevor ich für diese Folge hier mich reingelesen habe in das Thema und mir ganz viel angeschaut habe, da habe ich mit dem Begriff Kopfschmerzen, logisch, immer natürlich Schmerzen verbunden. Erst seit kurzem weiß ich, das ist gar nicht immer so. Es gibt eine Unterform der Migräne, die sogenannte vestibuläre Migräne. Und wenn die jemand hat, dann spielen Schmerzen eigentlich keine so große Rolle. Den Betroffenen geht es aber trotzdem ganz schön schlecht. Sie haben dann bei einer Migräneattacke ein Schwindelgefühl. Sie sind benommen, manche reagieren auch empfindlich auf Licht und Lärm. Und bei der vestibulären Migräne, da passiert was Ähnliches wie bei der Migräne mit Schmerz. Das heißt, das Gehirn ist überaktiv und es gibt Entzündungen an den Hirnhäuten. Warum jetzt allerdings manchmal Schmerzen da sind und manchmal Schwindelgefühl, das ist noch eine offene Frage.
Wir wissen das nicht, aber wir wissen, dass es sich übers Leben häufig verändert. Also es gibt ganz viele, die starten mit einer Kopfschmerzmigräne und gerade mit den Wechseljahren geht es dann in so eine Schwindelmigräne über. Gibt auch welche, die das von Anfang an haben, aber das wäre durchaus was Typisches, dass man einfach phasenweise im Leben Teile hat, wo es vor allem um Kopfschmerz geht und dann aber auch Phasen hat, wo es nur um Schwindel geht.
Egal welche Art von Kopfschmerz man hat, die Frage, die in so Momenten doch wirklich wichtig und dringend ist, ist, wie werde ich das wieder los? Was kann ich dagegen tun? Leider gibt es jetzt kein Geheimrezept, das für alle gleich gut funktioniert. Thomas zum Beispiel, der hat für sich herausgefunden, dass er seltener Migräneattacken hat, wenn er Stress vermeidet und regelmäßig zur Massage geht. Aber was tun, wenn der Schmerz trotzdem kommt?
Also wenn die Migräne natürlich oder der Kopfschmerz losgelaufen ist, dann kann man nur noch mit Schmerzmitteln das Ganze bremsen und man kann natürlich so ein bisschen langsamer machen. Also die Bedingungen schaffen, dass das Gehirn sich auch erholen kann, sich hinlegen, was trinken. Kaffee hilft häufig auch noch in so einer akuten Migräneattacke. Was man aber vor allem machen kann, ist, bevor der Kopfschmerz entsteht, dafür zu sorgen, dass das Gehirn nicht so empfindlich ist und vielleicht gar nicht so viele Migräneattacken jetzt produziert. Und da kommt sowas wie Sport ins Spiel, Stressreduktion, Entspannungsverfahren oder auch Medikamente, die eben dazu führen, dass das Gehirn nicht so empfindlich ist.
Kopfschmerzen. Das ist nicht nur ein Alltagsthema, es ist auch ein Forschungsthema. Zum Beispiel für Dagny Hollerli. Sie versucht, mehr über die Vorgänge im Kopf herauszufinden und dabei muss sie natürlich erstmal ganz genau zuhören und darauf vertrauen und darauf bauen, was ihr fremde Menschen erzählen.
Ehrlicherweise ist das ja fast das Schönste am Arztberuf, wenn man mit Patienten sprechen darf und auch dem vertrauen darf, was der oder diejenige erzählt. Weil es geht ja darum, nicht, dass wir irgendwelche Biomarker verbessern oder letztlich ein MRT-Bild behandeln, sondern wir wollen die Lebensqualität von Menschen verbessern. Und deswegen finde ich das gar nicht schlimm, dass man darauf vertrauen muss, was der andere sagt, weil darum geht es ja am Ende, dass der sagt, mir geht's besser, mir geht's schlechter, da tut's weh oder da tut's weh. Natürlich ist das subjektiv, aber das Wohlbefinden an sich ist eben auch subjektiv.
Und jetzt ist gerade das Wort Biomarker gefallen. Mit dem Wort Biomarker sind messbare biologische Merkmale gemeint, zum Beispiel der Hormonspiegel. In der Kopfschmerzforschung gibt es neben den Befragungen von Patientinnen und Patienten auch noch ein paar andere Methoden. Bei denen kommen am Ende Messwerte heraus. Und das geht zum Beispiel mit Experimenten zu der Migräneform, bei der Schwindel statt Schmerz auftritt.
Wo wir zum Beispiel Patienten auf einen Drehstuhl setzen, gucken, wie schnell nehmen die denn Drehbewegungen wahr, wie schnell wird denen schlecht. Wir gucken, was ändert sich an der visuellen Verarbeitung von Reizen. Das geht auch zum Beispiel über MRT-Bilder, wo wir schauen, welche Bereiche im Gehirn aktivieren denn in der Bildgebung, wenn bestimmte Reize präsentiert werden. Man kann das also auch sehr gut objektivieren. Es geht nicht nur darum zu fragen, wo tut's denn heute weh.
In der Forschung sind Kopfschmerzen, egal in welcher Variante, schon ein uraltes Thema, aber vieles ist noch nicht geklärt und deswegen ist meine letzte Frage in dieser Folge: Was sind denn aktuell die großen dringenden Fragen, die noch offen sind?
Also die großen Fragen sind sicherlich noch, was genau passiert bei Migräne? Und dazu werden wir wahrscheinlich noch mal viel genauer hinschauen müssen in die Untergruppen von Migräne, weil es wahrscheinlich schon was anderes ist, ob man das jeden Tag hat oder nur einmal im Jahr, ob man viel Übelkeit dabei hat oder nicht, ob man viel Lichtempfindlichkeit dabei hat oder nicht, wie viel Schwindel dabei ist. Das heißt, wir müssen noch viel, viel mehr lernen darüber, wie Migräne genau funktioniert. Und ich glaube, das ist sozusagen der große Bereich, der noch bearbeitet werden muss. Weil dann können wir auch viel besser neue Medikamente vielleicht entwickeln oder auch nicht medikamentöse Ansätze entwickeln, um Menschen wirklich zu helfen.
Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.